Aber jetzt werden die Folgen möglicher Interventionen viel tragischer sein. Wir haben auch Waffen. Ja, das wissen Sie. Ich habe gerade gesagt, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf Ihrem Territorium treffen können. Und was erfinden Sie jetzt, womit Sie die ganze Welt erschrecken? Dass all dies tatsächlich zu einem Konflikt mit dem Einsatz von Atomwaffen führt, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet. Verstehen Sie das etwa nicht?
Wladimir Putin, der russische Präsident, kürzlich bei seiner Rede zur Lage der Nation. Über Neu-Russland hat er da gesprochen und dem Westen mal wieder offen mit seinen Atomwaffen gedroht. Der Mann macht vielen Menschen auf der Welt Angst. 10 Jahre nach der Annexion der Krim und 2 Jahre nach Beginn des Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine fragen sich viele, wie weit wird Putin noch gehen?
Wenn die Ukraine sozusagen erledigt ist, dann geht es weiter, dann geht es die Republik Moldau und so weiter.
Das hat Christoph Heusgen neulich gesagt, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist überzeugt, Putin will noch andere Länder angreifen. Aber wie begründet Putin seine aggressive Politik? Sein Vorgehen. Er begründet es oft historisch.
Für ihn ist Geschichte ein Kampfinstrument.
Kurz vor den sogenannten Wahlen in Russland, bei denen sich Putin einmal mehr als Präsident die Macht sichern will, wollen wir uns das genauer anschauen. Wie nutzt er die Geschichte als Kampfinstrument? Und an welchen historischen Erzählungen knüpft er an? Darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte. Ich bin Magdalena Pulz, eine neue Stimme hier im Team. Hallo.
Das macht er eigentlich genau genommen nicht nur in dem jetzigen Wahlkampf, das macht er seit Jahrzehnten. Er hat sozusagen angefangen in seiner Regierungszeit tatsächlich Geschichte zu benutzen, auch zu verfälschen, umzudeuten, so wie es ihm in seinen Kram passt.
Das ist meine Kollegin Sabine Adler, eine Expertin, wenn es um Politik in Russland und Osteuropa geht. Sie war als Korrespondentin für den Deutschlandfunk in Moskau und berichtet seit vielen Jahren aus und über die Region. Und auch mit Wladimir Putin und seiner Interpretation der russischen Geschichte hat sie sich schon beschäftigt.
Für ihn ist Geschichte ein Kampfinstrument. Er ist ein Hobbyhistoriker, der ganz genau durchforstet, welche Bereiche eignen sich, genutzt zu werden und was lassen wir lieber unter den Tisch fallen. Und als zum Beispiel im vorigen Jahr dieser Aufstand der Privatarmee Wagner unter der Führung von Jewgeni Prigoschin war, war Putin ja super wütend und hat sich wirklich wutentbrannt vor die Kameras gestellt und hat davor gewarnt, dieser Aufstand, das sei eine Smuta und Smuta, das muss man wissen, das war vor vielen Jahrhunderten im Zarenreich mal eine Phase von Aufständen. Da war sozusagen, da stand das alles Kopf. Also es waren überall an allen Orten aus unterschiedlichsten Gründen mit einmal Aufstände, Aufruhr, Rebellion. Und Putin hat sozusagen in dieser Mini-Meuterei von Prigoschin jetzt die große Smuta heraufbeschworen.
Auch den russischen Überfall auf die Ukraine versucht Wladimir Putin immer wieder mit historischen Argumenten zu legitimieren. Da verbreitet er die Vorstellung, die Ukraine hätte schon immer zu Russland gehört, sei ja eigentlich gar kein souveräner, eigenständiger Staat, sondern es gäbe eine historische Einheit von Russen und Ukrainern. So oder so ähnlich hat er das in den vergangenen Jahren oft wiederholt. Wenn man liest und hört, was Putin sagt, wie er die russische Geschichte darstellt und interpretiert und auch verdreht, dann wird schnell klar, es geht hier um Größe, um Macht, um Weltgeltung. Putin will an alte historische Vorbilder russischer Weltmacht anknüpfen. Dafür hat er 2 Narrative, 2 Erzählungen. Zum einen die große und mächtige Sowjetunion, deren Zusammenbruch er immer wieder als größte geopolitische Katastrophe bezeichnet. Und zum anderen die russische Monarchie, das Zarentum, also das russische Kaiserreich vor 1917, vor Entstehung der Sowjetunion. Wie das alles zusammenhängt, wollte ich von Jan Kuspa wissen. Er ist Osteuropa-Historiker und Professor an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Außerdem ist er im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde.
Das Zarenreich entspricht seiner Vorstellung von geopolitischer Größe einerseits. Das Zarenreich vor 1917 war das größte Landimperium der Welt. Aber auch die Verfassung des Zarenreiches, die Autokratie, die unumschränkte Herrschaft eines Einzelnen, kein Parlamentarismus, keine individuelle Meinungsfreiheit, das entspricht seinen Vorstellungen von Herrschaft und Staat. Viel mehr eigentlich als die Sowjetunion, die föderal organisiert worden war, zumindest der Form nach, wenn es auch ein starkes Durchgriffsrecht der Zentrale gegeben hat. Von der Herrschaftsrepräsentation, von der Tiefe der Geschichte, wie er sie empfindet, ist daher das Zarenreich für ihn viel stärker als geschichtliches Vorbild zu fassen als die Sowjetunion.
Also Sie erklären es jetzt sozusagen strukturell. Könnte es auch was damit zu tun haben, wie lange Erfahrungen her sind? So das Zarenreich, das Kaiserreich, das klingt ja schon so ein bisschen mythisch fast. Und damit verbindet man ja auch ganz bestimmte Bilder. Und im Gegensatz dazu, die Erfahrungen der Sowjetunion lagen ja noch gar nicht so lange zurück. Könnte das auch eine Rolle spielen?
Für viele waren in der ehemaligen Sowjetunion, in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, war die sowjetische Erfahrung nicht nur schrecklich. Die Erinnerung an den Stalinismus mit seinen Verbrechen trat in den Hintergrund. Und in der Erinnerung viel stärker war bei vielen die Erfahrung der 1960er und 1970er Jahre, also jener Zeit unter Khrushchev und Brezhnev, in denen es in der Sowjetunion einigermaßen gut geht, in der die totalitäre Diktatur aufhörte, totalitär zu sein und man sozusagen ein Auskommen hatte. Rentenzahlung erfolgte, es einen gewissen Wohlstand gab und so weiter. Insofern waren die Erinnerungen an die Sowjetunion, gerade bei der mittleren und älteren Generation, als die Sowjetunion unterging, gar nicht so schlecht im Vergleich zu den 1990er Jahren, die da kamen.
An das Zarenreich kann Putin noch besser ideologisch anknüpfen als an die Sowjetunion, meint Jan Kusper.
Aber das Zarenreich für Putin und auch für viele, die drauf guckten, war deshalb attraktiv, weil es sozusagen vergangene Größe widerspiegelte. Vergangene Größe auch in Konkurrenz zu anderen Mächten, das Zarenreich als geopolitische Weltmacht und es auch einen gewissen Glanz verkörperte. Dabei wurde in der Erinnerung ausgeblendet, dass dieses Zarenreich eben viele Opfer hatte, dass es Russifizierung betrieb und so weiter. Putin störte das nicht, das ist sozusagen sein Ziel in der Politik, aber weite Teile der Bevölkerung blendeten dies aus. Und Putin bietet ja nicht von vornherein das Zarenreich als Fluchtpunkt, Identifikationspunkt an, zu dem man zurück will, sondern er spielte mit den Versatzstücken. Gerade in seinen ersten beiden Präsidentschaften bot er sozusagen mal das eine, mal das andere an. Er sprach von dem Untergang der Sowjetunion als der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts einerseits. Andererseits stellte er bestimmte Herrscherfiguren, Herrscher- und Herrscherinnenfiguren des Zarenreiches in den Vordergrund seiner Geschichtspolitik und betonte, dass diese für Russland bedeutende und große Herrscher gewesen seien. Peter der Große spielte hierbei immer eine Rolle. Zunehmend spielt auch Katharina die Große eine Rolle, nicht zuletzt wegen der in ihrer Zeit erfolgten Annexion der Krim 1783, aber auch ein Zar wie Alexander der Dritte, der für eine Russifizierungspolitik steht wie kein Zweiter unter den Zaren, spielte hier eine positive Rolle bei Putin.
Peter der Erste oder auch der Große genannt, Jan Kusper hat ihn gerade schon erwähnt, ist tatsächlich eine zentrale historische Figur und eine Bezugsgröße für Putin. Als Zar des Russischen Reichs modernisierte er im 18. Jahrhundert zum Beispiel das Militär, aber auch die Verwaltung und die Wissenschaft. Peter der Erste orientierte sich dabei an westeuropäischen Vorbildern. Und er gründete die Stadt Sankt Petersburg, für ihn als Hafenstadt ein Fenster nach Europa. Er war also durchaus ein ambitionierter Herrscher, aber auch brutal.
Peter der Große imponiert Putin deshalb, weil er die Westexpansion des russischen Imperiums entscheidend vorangetrieben hat. Unter Peter dem Großen gelingt im Großen Nordischen Krieg 1700 bis 1721 die Eroberung eines Streifens an der Ostsee. und zwar der sogenannten baltischen Provinzen Livland und Estland. Das sind die Regionen, in denen heute die unabhängigen baltischen Staaten Lettland und Estland sind. Und es gelingt ihm, einen Streifen Schweden abzutrotzen 1721 im Frieden von Nystad. Und der ist ganz bedeutend, dieser Streifen, weil damit große Teile Kareliens unter die Herrschaft Peters des Ersten gelangen. In diesen Territorien wird 1703 eine Festung gegründet, die Peter- und Pauls-Festung, aus der dann die Stadt St. Petersburg, die neue Hauptstadt des Imperiums, hervorgeht. Und dieser Kraftakt, bei dem Peter der Erste alle Kräfte anspannt in einem mehr als 20 Jahre dauernden Krieg, um diese Eroberung zu erreichen, die beeindrucken Putin, der selbst aus St. Petersburg stammt, wo sozusagen der Geist Peters des Ersten als Stadtgründer omnipräsent ist. Das ist sozusagen sein eines großes Vorbild, das ist die Westwendung, die wir hier haben.
Wo sehen Sie denn so große Unterschiede zwischen dem, wie Putin das Zarenreich inszeniert und wie das Zarenreich wirklich war?
Diese schiere Größe ist natürlich immer etwas, was Putin beeindruckt. Bei dem Zarenreich guckt er auch nicht so sehr auf soziale Ungleichheiten, sondern ihn interessiert vor allen Dingen die Stärke der Herrschaft, das Durchgriffsrecht, die Durchgriffsmöglichkeit des Zaren, die er bewundert. Und er ist der Auffassung, nach allem, was wir wissen, dass die Zaren dieses Durchgriffsrecht nicht stark genug genutzt haben, um ihre Macht zu erhalten. Und er setzt nun alles daran, unter veränderten Zeitkontexten, mit Hilfe der Medien, mit Hilfe auch der sozialen Medien, mit einer Geschichtspolitik im öffentlichen Raum, dass dieses Durchgriffsrecht des Staates immer stärker wird. Wir sehen ja schon zumindest seit 2012, aber auch schon vorher, wie aus dem, was in der Politikwissenschaft als gelenkte Demokratie bezeichnet wird, immer offener eine Diktatur wird, die seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine totalitäre Züge trägt. Und dieses Zugriffsrecht oder diese umfassenden Zugriffsmöglichkeiten auf die Bevölkerung, die harte Bestrafung der Bevölkerung bei Infragestellung der militärischen Spezialoperationen, der Streitkräfte und so, die Gesetzestexte lassen eine ziemlich willkürliche Auslegung jeweils zu. Das ist qualitativ natürlich was völlig anderes als das, was wir im Zarenreich haben, wo Zensur nur sehr unperfekt funktionierte, wo der Zar in bestimmten Krisenmomenten doch auch immer wieder den Konsens mit dem Volk suchen musste. Also im Grunde haben wir hier eine moderne Diktatur mit allen Möglichkeiten, die Bevölkerung einzubinden in dieses diktatorische Regime und diejenigen, die das nicht wollen, zu verfolgen, in einem Ausmaß, wie wir das im Zarenreich natürlich nie hatten.
Also Sie glauben, dass diese Bewunderung, die Putin für das Zarenreich hat, jetzt nicht nur ein politisches Kalkül ist, sondern dass es da tatsächlich einen echten Teil Bewunderung drin gibt?
Natürlich ist bei Putin immer politisches Kalkül mit einzubeziehen. Er argumentiert sehr selektiv, auch mit den Versatzstücken der Geschichte, die er jeweils nutzt. Aber er hat zugleich die feste Überzeugung, dass die Größe des Zarenreiches, die Autokratie, der russische Staat vor 1917 ein Wert an sich sind. Das ist eine rückwärtsgewandte Vision, die er im Grunde Russland am Beginn des 21. Jahrhunderts anbietet, die keinerlei positive, auf die Zukunft gerichtete Perspektiven aufweist, von der er selbst aber zutiefst überzeugt ist. Und er ist auch überzeugt, dass er hier jetzt gegen die Ukraine einen Krieg führt, der gewissermaßen ja sein Vermächtnis ist an Russlands Größe. Und er tut alles daran, um ein System zu etablieren, dass diese Politik auch weitergeführt wird über sein Ende hinaus.
Putin nutzt also historische Versatzstücke. Das hat Jan Kusper erklärt. Immer das, was in sein eigenes Weltbild und Geschichtsbild hineinpasst. Es passt allerdings trotzdem oft nicht recht zusammen, denn das russische Zarenreich ist 1917 zusammengebrochen und von Ruhm und Stolz war da nicht mehr viel übrig. Der letzte Zar, Nikolaus aus der Romanow-Dynastie, war schon lange schwach und bei seinen Untertanen verhasst. 1918 wurden er und seine Familie von Bolschewiki, also Lenin-Anhängern, ermordet. Das Zarenreich ging also in der Februarrevolution unter. In der darauffolgenden Oktoberrevolution siegten die Kommunisten und so wurde die Sowjetunion gegründet. Und was sagt Putin zu diesem folgenschweren Zusammenbruch des Zarenreichs? Kurz, er lässt diesen Teil der Geschichte einfach unter den Tisch fallen.
Die Februarrevolution kommt in seinen Äußerungen kaum einmal vor. Der Übergang zwischen Februar- und Oktoberrevolution, wo viele in den russischen Eliten der Auffassung waren, vielleicht ist das der Weg in eine konstitutionelle Monarchie oder gar in eine Republik, ist eine Zeit, die er in seinen Geschichtsbetrachtungen, so wie er Geschichte versteht, kaum einmal anspricht. Womit er sich kritisch auseinandersetzt, ist die Politik Lenins in der Gründung Sowjetrusslands und dann der Sowjetunion, die wird ja etwas später gegründet, als föderaler Staat mit Sowjetrepubliken und bestimmten nationalen Eigenrechten dieser Sowjetrepubliken, Pflege der Nationalkultur und so weiter. Das sieht er als zentralen Fehler an. Aber über die Februarrevolution, über die strukturellen Defizite des Zarenreiches, über das Versagen des letzten Zaren Nikolaus II. Eine politische Antwort auf die Herausforderung der Zeit, der Modernisierung zu finden, darüber spricht Putin nicht.
Man könnte ja meinen, dass zu einer Erneuerung des Zarenreichs oder einer Rückbesinnung aufs Zarenreich auch Zaren gehören. Gibt es da einen Annäherungsversuch zu den ehemaligen monarchischen Familien oder ist er der geheime Zar sozusagen?
Es ist nie daran gedacht worden, auch bei Putin nicht, das Zarenreich an sich zu rekonstruieren in irgendeiner Form. Monarchische Gesellschaften, Adelsgesellschaften mit so einem monarchischen Konzept konnten in der intellektuellen Debatte nie irgendwie Fuß fassen. Die Romanows, wenn sie denn nach Russland gereist sind in den 90ern und 2000ern, wurden eher dekorativ benutzt. Woran er hängt? Und was für ihn das Zarenreich ausmacht, ist das eine unteilbare Russland, von dem auch im Bürgerkrieg die Weißen, also die Unterstützer des Zaren, die Anhänger des alten Regimes immer geredet haben, das beisammenbleiben sollte. Und dieses eine und unteilbare Russland sollte eben den russischen Staat vom Pazifik bis zur Ostsee umfassen und nicht weniger. Dass Lenin im Bürgerkrieg die Gebiete, die man aus den Teilungen Polens Ende des 18. Jahrhunderts erhalten hatte, aufgeben musste, dass die baltischen Staaten unabhängig wurden, das rechnet Putin und andere, die ihn umgeben, rechnen ihm das als Defizit an. Und deshalb bewerten sie Lenin im Gegensatz zu Stalin kritisch.
Also das Zarenreich, das ist in Putins Augen gut, wegen der Größe, der starken imperialen und kolonialen Politik. Aber die Zaren an sich eher schlecht. Ganz so genau nimmt es Putin da nicht. Er sucht sich eben immer das Puzzlestück, was für seine Erzählungen gerade passt. Eines der wichtigsten Puzzlestücke des Zarenreichs war neben den Zaren selbst die Institution der Kirche. Genauer die russische orthodoxe Kirche. Später in der Sowjetunion, wie auch in der DDR, wurde Religion eher unterdrückt. Es galt ein atheistisches Weltbild. Viele Gläubige wurden verfolgt. Hier aber knüpft Wladimir Putin ganz eindeutig bei der Rolle der Religion im Zarenreich an.
In Putins Vorstellung von Russlands Größe, von einer russischen Zivilisation, einer russischen Welt, spielt die orthodoxe Kirche durchaus eine zentrale Rolle. Orthodoxe Christlichkeit, für Putin ausgehend von der Christianisierung der Rus 988, ist für ihn ganz zentral. Und die russische Welt als Zivilisationstypus in gewisser Weise, den er hier stark macht und sieht.
Die Rus, von der Jan Kuspa hier spricht, ist die Kiewer Rus, auch genannt Kiewer Reich. Das war das mittelalterliche Reich vor dem Zarenreich, dort, wo heute Belarus, die Ukraine und Teile Russlands liegen. Das damalige Zentrum war, wie der Name schon sagt, Kiew, die heutige Hauptstadt der Ukraine. Also die Reihenfolge der Großreiche in der Region war in etwa so. Im Hochmittelalter gab es die Kiewer Rus für um die 300 Jahre. Dann herrschte für rund 200 Jahre die Goldene Horde der Mongolen über die Region. Und ab dem 17. Jahrhundert bildete sich langsam das Zarenreich. Aber wir waren ja eigentlich stehen geblieben bei der Rolle der Religion, der Orthodoxie. Und das ist etwas, das Russland und die Ukraine miteinander verbindet. Und auch deswegen ist die Religion für Putin so wichtig.
Anknüpfend an Intellektuelle des 19. Jahrhunderts ist christlich-orthodox, auf Gemeinschaft ausgerichtet. Und insofern ist die orthodoxe Kirche für ihn ganz zentral. Am Ende der Sowjetunion, dieses Staates, der im Grunde auf Atheismus und Bekämpfung der Religion setzte, war die Religiosität, auch Frömmigkeit und die Zugehörigkeit zur Orthodoxie nicht komplett verschwunden. Sie konnte gerade in der Zeit von Perestroika und Glasnost wieder offener gezeigt worden. Es gab sozusagen eine unterirdische Religiosität, wenn man so will, die in den 1990er Jahren wieder voll zum Tragen kam. Das nutzte Putin, um diese Religiosität, den Wunsch nach Frömmigkeit und Orientierung nach dem Zerfall der Sowjetunion einzubauen in sein ideologisches System. Und dabei nutzte er die Institution der orthodoxen Kirche, die der Staat schon in den 1990ern ausstattete mit der Rückgabe von Klöstern, von Kirchen, die alle säkularisiert worden waren, in der Ära Putins auch mit viel Geld und mit der Gründung eigener Universitäten, beispielsweise der Universität des Heiligen Tichon, eines Patriarchen der frühen Sowjetzeit der 1920er Jahre, um hier sozusagen eine Win-Win-Situation zu schaffen zwischen der Kirche einerseits und Putin und dem Staat andererseits. Es wurde wieder so etwas gebildet, wie wir es vor 1917 schon gesehen haben, eine Symphonia von Staat und Kirche, die gemeinsam wirken für die Größe Russlands. Der derzeitige Patriarch Kirill teilt mit Putin eine Sozialisation als Geheimdienstmann.
Kurzer Zwischenruf. Ein Patriarch ist der höchste Rang eines Bischofs in der orthodoxen Kirche. Und Kirill, von dem Jan Kuspa hier spricht, ist der Patriarch von Moskau und der ganzen Rus, wie es offiziell heißt. Also der wichtigste Mann in der russischen orthodoxen Kirche. Und ein wichtiger Unterstützer von Wladimir Putin und auch ein Unterstützer des Krieges gegen die Ukraine. Er hat auch schon Panzer gesegnet und Waffen.
Er als Priester war gleichzeitig vom Geheimdienst angeworben. Die orthodoxe Kirche in der späten Sowjetunion nahezu komplett vom Geheimdienst unterwandert. Und von daher ist auch bei Kirill ein geopolitisches Bewusstsein für die Größe und Stärke des Staates vorhanden. Und hier arbeitet er Wladimir Putin entgegen in seiner Rhetorik über die russische Welt, russische Größe und dergleichen mehr.
Auch Sabine Adler sagt, Wladimir Putin biegt sich die Geschichte für sein eigenes Weltbild zurecht.
Also er nimmt sich immer etwas aus der Geschichte und macht damit ja auch Angst. Natürlich wollen die Russen und Russinnen jetzt auch nicht, dass das Land irgendwie in Bürgerkrieg versinkt. Ihr Land jedenfalls nicht. Was sie mit der Ukraine machen, interessiert sie da in dieser Hinsicht nicht. Aber er nimmt sich eben immer solche Teile raus aus der Geschichte. Und das macht er ganz gezielt. Und dann hat er auch ein Umfeld, wo das so Leute, Freunde von ihm, der ganz allerengste Freund von ihm, das ist Juri Kowaltschuk. Das ist jemand, der stammt auch aus dem KGB. Und dessen Eltern sind beide Historiker. Also auch so ein Hobbyhistoriker da an der Seite. Und die befeuern sich da eben gegenseitig, sind zerfressen vom Hass auf den Westen und suchen, durchforsten die russische Geschichte nach Beispielen, die sie dann einsetzen können gegen ihre Feinde im In- und Ausland.
Sein Hass auf den Westen ist ein weiteres Beispiel, an dem man zeigen kann, wie er Geschichte benutzt, um etwa den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Und da kann man auch noch einmal sehen, dass das Zarenreich zwar eine besondere Rolle für ihn spielt, aber er durchaus bereit ist, die Geschichte der Sowjetunion so zu interpretieren, dass sie ihm nutzt. Zur Sowjetunion pflegt Putin ein ambivalentes Verhältnis. Zwar nennt er ihren Zerfall eben die größte Katastrophe, aber er war, wie Jan Kuspa uns ja schon erläutert hat, kein Freund der föderalen Struktur. Auch wenn es diese föderale Struktur spätestens ab den 1930er Jahren eigentlich nicht mehr gab. Es ist also fast ein bisschen zynisch, aber die Anfänge der Sowjetunion sind zu frei für Putin. Auch daran zu erkennen, dass er dem Gründer, Wladimir Iljitsch Lenin, kritisch gegenübersteht, aber dafür versucht den Unterdrücker und Diktator Josef Stalin in ein wesentlich positiveres Licht zu rücken. Es gibt aber ein anderes Geschichtspuzzleteil aus der Sowjetunion, das Putin für sich zu nutzen weiß. Und das ist die Geschichte vom Kampf gegen den Faschismus und der große Vaterländische Krieg, bei uns besser bekannt als der Zweite Weltkrieg. Das zeigt sich etwa jährlich am 9. Mai, der Tag des Sieges über das Nazi-Regime, einer der wichtigsten Feiertage der Russischen Föderation. Offiziell wurde die bedingungslose Kapitulation zwar am 8. Mai erklärt, aber wegen der Zeitverschiebung war in Moskau damals schon der 9. angebrochen. Gefeiert wird inzwischen jährlich mit einer Militärparade, die Putin immer größer inszeniert. Auch wenn seit dem russischen Überfall auf die Ukraine viele der Kampffahrzeuge im Einsatz sind und deswegen nicht durch Moskau ziehen können. Vergangenes Jahr nutzte der russische Staatschef die Gelegenheit und bedankte sich bei den Teilnehmern der speziellen Militäroperation. So muss der Krieg in Russland genannt werden. Und er zog einen Vergleich, den er im Zusammenhang mit der Ukraine immer wieder bringt. Die russischen Soldaten würden bei der Militäroperation ihre Heimat und den ostukrainischen Donbass verteidigen, so wie damals die sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Mit anderen Worten sagt er, in der Ukraine müssten Nazis bekämpft werden. Nazis in der Ukraine? Sabine Adler kann das erklären.
Also der Vorwand für Putin war ja unter anderem, also die Ukraine würde Russland angreifen. Den Beleg hat er dafür nicht geliefert, aber er hat eine Lüge in die Welt gesetzt. Er hat die Lüge in die Welt gesetzt, dass es die ukrainische Regierung sei, die in der Ostukraine seit 2014 an ihrer Bevölkerung einen Genozid verüben würde. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Es gibt aber umgekehrt natürlich die Entwicklung der Ereignisse, die da so aussah. Nach der Okkupation der Krim durch Russland sind sowohl die russische Armee als auch der russische Geheimdienst oder mehrere Geheimdienste waren es, auch der Militärgeheimdienst war dabei, in die Ostukraine gegangen und haben mit separatistisch gestimmten Ukrainern Unruhen ausgelöst. Sie haben zum Beispiel Rathäuser, Polizeistationen, andere wichtige sicherheitsrelevante Infrastruktureinrichtungen und Behörden besetzt, haben quasi die Macht übernommen, diejenigen Bürgermeister, Polizisten, wer auch immer von ukrainischer Seite, die sich widersetzt haben, sind entweder getötet worden oder gekidnappt worden oder in Gefangenschaft genommen worden und dort gefoltert worden. Also das, was Putin erzählt, ein Genozid verübt angeblich vom ukrainischen Volk an der eigenen Bevölkerung, ist etwas vollkommen anderes, was den historischen Wahrheiten überhaupt nicht entspricht, sondern es war Russland, das die Errichtung eines Terrorregimes in der Ostukraine zuständig war und es maßgeblich installiert hat. Die zweite Begründung für den Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar vor 2 Jahren war, dass angeblich in Kiew ein Nazi-Regime herrscht. Und das ist der Gipfel der Unverschämtheit. Wir wissen, dass Präsident Zelensky jüdischer Herkunft ist und dass diese Warnung vor Faschisten, was ja auch schon während der Demonstrationen 2013, 2014 immer wieder von russischer Seite kolportiert wurde. Da würden Faschisten auf dem Maidan, also auf diesem Unabhängigkeitsplatz, demonstrieren.
Auf dem Maidan in Kiew hatten vor 10 Jahren Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer demonstriert. Für eine engere Anbindung an Europa, für Demokratie und Unabhängigkeit. Die Sicherheitskräfte griffen ein. Es gab Tote und Verletzte. Heute sprechen die Menschen in der Ukraine auch von der Revolution der Würde. Für Putin aber war es wohl eine ungeheuerliche Provokation.
Diese Warnung vor den Faschisten, die richtet sich gezielt an das russische Publikum, an die russischen Bürger. Denn da wird ein ganz anderer Mythos bedient von russischer Seite. von den Kreml-Propagandisten, nämlich der große Mythos des Kampfes, des Sieges im Zweiten Weltkrieg, der ja in Russland großer Vaterländischer Krieg genannt wird.
Der Kampf gegen Faschismus in der Ukraine ist tatsächlich eine der ganz großen Propagandalügen Putins. Und natürlich basiert sie auf den historischen Erfahrungen der Sowjetunion.
Also Faschisten waren zunächst erstmal die Deutschen. Und das ging so weit, also es war natürlich, dieser Krieg hat sich ja, wer weiß wie, in das Bewusstsein der Russischen Föderation gegraben. Also mit ihren vielen Nationalitäten im Übrigen. Das hat ja nicht nur Russen betroffen. Und unter den Faschisten hat das Land wirklich sehr gelitten. Und das ging dann so weit, dass Kinder später gespielt haben, Rotarmist gegen Faschist. Also was wir so kennen als Räuber und Gendarm oder solche Spiele. Und Faschisten wurden dann im späteren Verlauf auch die genannt, die für ihre nationale Unabhängigkeit gekämpft haben. Und das waren ganz viele Nationen, die gerade nach dem Ersten Weltkrieg als ganz Europa sozusagen eine große Nationalstaatenbildung erlebt hat. Und da ist unter anderem eben auch die Ukraine entstanden, die nur kurz Bestand hatte. Es gab eine belarussische Republik, es gab die baltischen Republiken und so weiter. Und all diese nationalen Bestrebungen wurden von sowjetischer Seite pauschal als faschistische Bestrebungen diffamiert. Also jeder, der für seine eigene Nationalität eintrat, wurde diskreditiert als Faschist. Und das ist für russische und sowjetische, beziehungsweise auch die postsowjetischen Länder, ein Begriff, der erschreckt bei weitem nicht so sehr wie bei uns. Als wir das erste Mal gehört haben, dass es Faschisten auf dem Maidan in Kiew geben sollte, hat der Westen sozusagen erstmal die Luft angehalten. Was, Faschisten auf dem Maidan? Das sind doch keine Faschisten. Die kämpfen für ihr Land. Und das haben dann erstmal die Ukrainer erklären müssen. Ja, wir werden schon die ganze Zeit, seit Jahrzehnten als Faschisten bezeichnet, weil wir für eine unabhängige Ukraine eingestanden sind. Diese vollkommen unterschiedlichen und verfälschten Begrifflichkeiten, die haben im Westen derartig verfangen, dass das die Propagandisten im Kreml ermutigt hat, weiter mit diesem Begriff zu arbeiten. Und deshalb hat man den einfach übertragen. Also jeder, der sozusagen ein Feindbild darstellt für die russischen Propagandisten heute, wird von ihnen ganz schnell auch als Faschist, als Nazi bezeichnet.
Am Faschismusbeispiel kann man erkennen, wie tiefgreifend die Geschichtspropaganda Putins die Gesellschaft schon verändert hat. Das geht natürlich nur, weil er auch dafür sorgt, dass andere Geschichtsbilder verschwinden. Zum Beispiel die Menschenrechtsorganisation Memorial, die jahrzehntelang zur Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen beigetragen hatte, ist verboten worden. Putin betrachtet die kritische Auseinandersetzung mit der sowjetischen Vergangenheit als Bedrohung seiner narrativen Kontrolle. Aber gibt es dann in Russland überhaupt noch historische Perspektiven, die Putins Geschichtspolitik entgegenwirken könnten?
Das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit, denn es gab ein Gesetz, das auch so in den ersten Regierungsjahren von Putin verabschiedet wurde, auf sein Betreiben hin. Da wurde es offiziell verboten, das Ansehen der Roten Armee und der Errungenschaften im großen Vaterländischen Krieg irgendwie zu beschmutzen, zu beeinträchtigen. Und das Ganze kriegte auch dieses Label, wer gegen den Kampf, gegen den Faschismus irgendetwas Kritisches sagt, der macht sich sozusagen schuldig.
Wenn es um Putins Geschichtsbild geht, gibt es einen Witz im Internet. Und der zeigt, dass wir ihn und seine Propaganda vielleicht nicht ernst genug nehmen. In den sozialen Medien teilen nämlich immer wieder Menschen alte Karten, die die einstige Ausdehnung des österreichischen Kaiserreichs zeigen. Begleitet von dem Kommentar, dass ja nun Österreich auch Ungarn zurückfordern könnte. Was zeigen soll, wie absurd Putins Idee von der Ukraine als historischem Teil Russlands ist, ist am Ende eigentlich gar nicht so lustig. Das Problem an Putins Geschichtsbild ist eben nicht nur, dass vieles daran erlogen ist. Das Problem ist, dass der Internetwitz wahr werden könnte und Putin sich nicht mit der Ukraine zufrieden gibt. Und nicht nur das.
Ich glaube schon, dass das wirklich ziemlich anzunehmen ist, denn das ist ja genau das, was jetzt auch durch diesen Krieg so befördert wird. Diese große Angst davor, dass wenn jemand wie Putin damit durchkommt, dass er sich einfach die Krim nimmt, dass er sich einfach die Ukraine nimmt oder zumindest Teile von der Ukraine. Immerhin hat er 4 Gebiete schon verfassungsmäßig sich einverleibt. Wenn so jemand sich durchsetzt und vielleicht den Krieg auch gewinnt, dann setzt er ein wirklich sehr, sehr schlechtes Zeichen. Man sagt, denkt als allererstes an China, dass sich Taiwan holen könnte. Aber natürlich ist das ja auch nicht von ungefähr, dass Viktor Orban aus Ungarn ständig von dem großen ungarischen Reich, Ungarn war natürlich mal viel, viel größer, redet und ich würde fast sagen faselt und genau solche Bestrebungen dann wieder anheizt, solche nationalistischen Gefühle. Nicht die Geschichte zu akzeptieren, die völkerrechtlich festgelegten Grenzen zu akzeptieren, sondern jetzt in Frage zu stellen, das ist schon eine wirklich kreuzgefährliche Entwicklung.
Haben Sie da eine große Sorge, dass das das nächste auf seiner Agenda sein könnte? Oder glauben Sie, er ist eigentlich mit der Ukraine beschäftigt genug?
Das Gefährliche ist, wenn dieser Krieg so zu Ende geht, dass die Ukraine verliert. Und Russland gewinnt, dann könnte es sich ermutigt fühlen, nach einer bestimmten Pause, weil natürlich auch die russische Rüstungsproduktion erschöpft ist und jetzt erstmal wieder neu nachproduzieren muss, dann könnte es sein, dass nach dieser Pause tatsächlich Russland militärtechnisch so stark ist, dass es sich ermutigt fühlt, ein NATO-Land anzugreifen. Wenn man jetzt ganz, ganz schwarz sieht und das mal durchdekliniert, was Putin mit seinem kruden Geschichtsverständnis vielleicht noch in den Kopf kommen könnte, dann könnte es sogar sein, dass er überlegt, ach, welche Länder haben denn mal zu der sowjetischen Einflusszone gehört? Und dann ist man ganz schnell bei Ostdeutschland. Also das ist etwas, was natürlich erstens Angst macht. Natürlich muss es nicht so kommen, aber es könnte eben kommen. Und was deshalb so wichtig ist, dass man jetzt der Ukraine zu einem Sieg verhilft, um klarzumachen, nach einer Niederlage für Russland muss eins unbedingt betrieben werden, Russland muss militärisch entmachtet werden. Dieses aggressive, hochgerüstete Land darf auf absehbare Zeit danach dann nicht mehr in der Lage sein, einen Angriffskrieg zu führen. Das entscheidet sich alles schon jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Deshalb ist es so wichtig, dass die Ukraine gewinnt und nicht Russland.
Was glauben Sie denn, auf wie fruchtbaren Boden treffen denn Putins Geschichtsinterpretation, würde ich jetzt mal sagen, in Russland?
In Teilen der Gesellschaft verfängt das. Da, wo es nicht verfängt, gibt es aber auch keine Ablehnung dieses Diskurses, sondern eher eine innere Emigration. Man verabschiedet sich aus diesem Diskurs.
Nochmal der Historiker Jan Kusper.
Und das ist wahrscheinlich ein Kennzeichen der russischen Gesellschaft heute, dass man entweder eine gar nicht geringe Anzahl von Unterstützern für Putins Sicht auf die Welt und sein Regime hat oder aber eine innere Emigration. Die zivilgesellschaftlichen Gegenkräfte in Russland sind über diese Diktatur über Jahre schwach geworden und haben zu einem großen Teil auch das Land verlassen.
Nun finden in Russland Wahlen statt. Aber eine echte Wahl haben die Menschen wohl nicht.
Wir werden bei der Wahl keine Überraschung erleben, sondern es wird ein überwältigender Wahlsieg für Putin werden. Er hat schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass es keinen echten Gegenkandidaten oder keine echte Gegenkandidatin gibt. Boris Nadjestin, auf den jetzt einige Hoffnung gelegt hatten und der nach eigener Aussage 200.000 Unterschriften oder mehr gesammelt hatte, um zur Wahl zugelassen zu werden, ist von vornherein aussortiert worden durch die Wahlkommission. mit Jelena Pamfilova an der Spitze, einer ehemaligen Menschenrechtsaktivistin, die sich ganz in das System Putins gestellt hat. Da gibt es also keine Chance, einen oppositionellen Kandidaten in irgendeiner Form zu wählen. Und die drei Kandidaten, die als Mitkandidaten, Gegenkandidaten würde ich sie gar nicht nennen, auf der Liste stehen mit Putin, arbeiten dem Putin-Regime zu und ergehen sich in Lobpreisung des Präsidenten. Also die treten also nicht wirklich an, wenn man so will. Die stehen zwar auf dem Wahlzettel, aber um hier sozusagen eine Scheinoption zu symbolisieren. Und es gibt aus der Perspektive der verschiedenen kleineren oppositionellen Gruppen, die im Land und außerhalb des Landes eben auch nicht übergreifend organisiert sind, keine Möglichkeit, dieses Wahlergebnis zu beeinflussen und die Option zu werfen auf einen der Gegenkandidaten.
Glauben Sie, dass die Wahl dazu beitragen kann, dass Putin sozusagen nochmal einen Narrativ mehr hat, um, sagen wir mal, weitere Maßnahmen zu starten?
Diese Wahl ist für Putin insofern wichtig, weil sie stattfindet vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine. Und er wird diese Wahl als Plebiszit nehmen für eine Fortsetzung des Krieges, solange er aus seiner Perspektive eben dauert. Und die Kriegsziele hat er ja vorgegeben. Er geht von dem, was er im Februar 22 bei dem Überfall auf die Ukraine gesagt hat, nicht ab. Es geht ihm sozusagen um die Ukraine als Staatsterritorium im Ganzen. Am besten noch um einen Rückzug des Westens aus Ostmitteleuropa, der NATO. Er wird sozusagen diese Abstimmung als Bestätigung für diese Politik nehmen und das auch in der Propaganda entsprechend benutzen. Sie gibt ihm die Möglichkeit, diese Abstimmung eben weitere 6 Jahre als Präsident zu agieren. Seine Amtszeiten sind ja auf null gesetzt worden im Zuge der Verfassungsreform. Das gibt ihm die Möglichkeit, also noch einmal 6 Jahre zu regieren nach diesem Wahlsieg, den er im März einfahren wird. Also wir haben uns auf eine sehr lange Ära Putin einzustellen, es sei denn, seine Gesundheit macht nicht mehr mit.
Der Dank in dieser Folge geht an den Historiker Jan Kusper und meine Kollegin Sabine Adler. Recherchiert hat Anja Reinhardt, Regie und Produktion Robert Hausburg. Redaktion Monika Dietrich, mein Name ist Magdalena Pulz. Und in der nächsten Folge machen wir mit einem Thema weiter, das zu dieser Folge passt. Es geht nämlich auch um Propaganda, diesmal im Geschichtsunterricht. Und um russische Geschichtsbücher geht es auch.
Hier werden auch explizit Fakten erfunden. Ne? Hier werden Fake News platziert. Ne? Da ist dann die Rede davon, dass Kiew angeblich kurz davor war, nach 2014 den Hafen auf der Krim in einen NATO-Stützpunkt zu verwandeln. Da wird behauptet, dass die Ukraine ihre Hände nach Atomwaffen ausgestreckt hat. Dass 80% der Bevölkerung in der Ukraine Russisch als Hauptsprache sprechen, was auch nicht stimmt.
Wir freuen uns über eine Bewertung oder ihr schreibt uns eine E-Mail an Der Rest ist Geschichte @deutschlandfunk.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt.